Wir lesen jetzt den Text, über den heute Philipp Bartholomä predigen wird. Und zwar steht er in 1. Petrus, Kapitel 1, und das sind die Verse 3 bis 7. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren, genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Herr unser Gott, wir kommen jetzt vor dich und bitten dich, öffne unsere Herzen für dein Wort. Hilf uns, aufmerksam zuzuhören und es von dir ansprechen zu lassen. Schenke uns offene Ohren für das, was du uns heute sagen möchtest. Und nimm alles weg, was uns ablenkt, und richte unseren Blick ganz auf dich. Lass uns durch dein Wort ermutigt, getröstet, herausgefordert und im Glauben gestärkt werden. Amen.
Wisst ihr, was der Grund ist, warum ihr nicht gerne zum Zahnarzt geht? Algophobie. Na, ich weiß, das hättet ihr auch gesagt. Algophobie ist der Begriff für die Angst vor Schmerzen oder vor Situationen, die Schmerzen auslösen könnten, wie zum Beispiel der Zahnarzt. Ich kannte das Wort bis vor kurzem auch nicht, keine Angst, bin über diesen Begriff gestolpert in einem Buch des Philosophen Byung-Chul Han. Das ist ein deutscher Philosoph mit offensichtlich koreanischen Wurzeln, ein sehr scharfer Analytiker unserer Gesellschaft. Und Byung-Chul Han sagt in seinen Büchern, unsere Gesellschaft ist inzwischen durch und durch und fundamental geprägt von Algophobie. Han spricht von einer Palliativgesellschaft, also eine Gesellschaft, in der jeder schmerzhafte Zustand vermieden werden muss. Jetzt müssen wir aufpassen, natürlich dürfen und sollen wir dankbar sein für Palliativmedizin, die vor allem, nicht nur, aber vor allem am Lebensende Schmerzen lindern kann. Aber er überträgt das und sieht es, nimmt es wahr, in unserer gesamten Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der das Negative, das Schmerzhafte in keinster Weise mehr ausgehalten werden kann. Und das spiegelt sich, sagt Hahn zum Beispiel, in einer palliativen Politik. Ne, wo uns allen klar ist, wir bräuchten ein paar große Visionen und ein paar einschneidende Reformen, aber man packt sie nicht an. Warum? Weil sie mit Schmerzen einhergehen und das ist unserem Volk offensichtlich nicht zuzumuten. Das ist die Logik, die er erkennt. Er sagt, wir haben uns eingenistet in einer Dauerwohlfühlideologie. Wir glauben, dass das schmerzfreie Dasein unser gutes Bürgerrecht ist. Algophobie. Und in unserer Leistungsgesellschaft ist Schmerz ein Zeichen der Schwäche. Und Schwäche muss verheimlicht, verborgen oder wegoptimiert werden. Das ist die Welt, in der wir leben. Und schon in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hat Ernst Jünger Folgendes formuliert: Nenne mir dein Verhältnis zum Schmerz und ich will dir sagen, wer du bist. Nenne mir dein Verhältnis zum Schmerz und ich will dir sagen, wer du bist. Das heißt, unser Verhältnis zum Schmerz und unser Umgang mit dem Schmerz sagt ganz viel darüber aus, wer wir sind. Und ich würde es jetzt mal so formulieren: Schmerz fungiert wie eine Lupe. Und wir halten diese Lupe auf unser Leben und offenbar wird unsere Theologie. Deutlich erkennbar wird, was wir über Gott glauben und wie wir uns das Leben als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu vorstellen. Wie ordnen wir als Jesus-Nachfolger Schmerz und Leid ein? Wie gehst du mit Schmerzen um und welche Rolle spielen Schmerzen in deinem Leben, während du den Weg mit Jesus gehst? Oder, um es mit dem Titel unserer Predigtreihe zu sagen, wie leben wir mit Schmerzen in einem fremden Land? Und ein Blick in Gottes Wort zeigt ziemlich schnell, dass die biblische Perspektive auf den Schmerz sich fundamental unterscheidet von einer Palliativgesellschaft. Ganz grundsätzlich. Wir können das heute Morgen nicht im Einzelnen aufdröseln, aber es ist sehr, sehr klar, dass die Heilige Schrift uns auffordert, uns gegen unsere fremde Umgebungskultur im Blick auf den Schmerz anders zu positionieren, anders über Schmerzen und Leid nachzudenken und anders mit Schmerzen umzugehen. Und in unserem Predigttext aus 1. Petrus 1 lernen wir in dieser Hinsicht drei Dinge. Wir lernen erstens etwas über die Realität des Schmerzes, zweitens etwas über die Hoffnung im Schmerz und drittens etwas über den Zweck des Schmerzes. Die Realität, die Hoffnung und der Zweck. Realität, Hoffnung, Zweck. Und ich möchte zunächst zwei Dinge aus diesem Text highlighten. Das erste, was wir verstehen müssen, ist, dass Schmerzen, Schwierigkeiten und Leid auch im Leben eines Christen unausweichlich sind. Und das wird in Vers 6 deutlich, den wir uns zuerst anschauen. Dort schreibt Petrus: Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Seht ihr, Petrus sagt nicht: Falls das mal zufälligerweise passieren könnte, wovon wir aber nicht ausgehen. Sondern er sagt dann, wenn das passiert. Wir müssen davon ausgehen und wir müssen uns darauf einstellen, weil es unausweichlich ist. Die Formulierung hier in Vers 6 ist sehr, sehr offen, deswegen können wir sie heute Morgen auch sehr breit auf unser Leben anwenden. Wir reden von ganz verschiedenen Arten von Prüfungen, Schmerzen, von Schwierigkeiten, von Leiden und Nöten. Martin Luther übersetzt: mancherlei Anfechtungen. Mancherlei Anfechtungen. Die Anfechtungen der Erstleser damals im ersten Jahrhundert hatten sicher sehr stark damit zu tun, dass sie Fremdkörper waren in ihrer Kultur. Dass sie mit ihren Glaubensüberzeugungen, mit ihren Werten, mit ihrem ganzen Lebensstil angeeckt sind in der Mainstream-Kultur. Sie waren als Jesus-Nachfolger Fremde in dieser Welt. Sie wurden angegriffen, angeklagt, verunglimpft. Und wir merken, auch das kann uns heute als Christen passieren. Aber der Fokus hier ist breiter. Prüfungen verschiedenster Art. Und ich möchte es mal so formulieren: Darin eingeschlossen ist jeder Schmerz, der sich in diesem Moment unausgesprochen hier im Raum befindet. Jeder Schmerz, jede Anfechtung eures Lebens, die gerade hier in diesem Raum repräsentiert sind. Das kann eine schwere Krankheit sein oder der Verlust eines lieben Menschen. Das können Krisen in der Familie genauso sein wie die unvermittelt auftretende geistliche Depression. Das können anhaltende emotionale und seelische Herausforderungen sein, die nicht einfach so weggehen, genauso wie die Konfrontation mit eigener Sünde und Schuld und Scham. Und darüber hinaus natürlich jede Form der Einsamkeit, der Unsicherheit, der Anfechtung und der Ohnmacht, in einer Welt, die uns immer häufiger kolossal überfordert. Und seht ihr, Gottes Wort verheißt Nachfolgern Jesu an keiner Stelle ein schmerzfreies Leben. Und deshalb sollten es auch wir nicht erwarten. Mir fällt keine halbwegs prominente biblische Person ein, die von Leiden, Not und Schwierigkeiten verschont geblieben wäre. Mir fällt keine ein. Und nichts in Gottes Wort deutet darauf hin, dass wir erwarten und erstreben sollten, dass wir mit breitem Dauergrinsen der ewigen Seligkeit entgegencruisen. Sondern Jesus sagt in Johannes 16, ihr werdet traurig sein. Jesus war der große Realist. Ihr werdet traurig sein. Es ist unausweichlich. Das ist die Realität des Schmerzes und den solltet ihr wahrnehmen. Die zweite Sache, auf die ich euch hier in Vers 6 aufmerksam machen will, ist folgende. Die Schwierigkeiten, die Schmerzen, das Leid, von denen Petrus hier spricht, geschehen, Zitat, nach Gottes Plan. Die Elberfelder Bibel übersetzt, wenn es nötig ist. Das bedeutet, Notvolles geschieht, wenn Gott es für nötig hält, den Schmerz und die Schwierigkeiten zuzulassen. Christen sind deshalb nicht immun gegen Schmerzen, weil Gott sie für nötig hält. Und um Missverständnisse zu vermeiden, das habe nicht ich mir ausgedacht. Das steht in der Heiligen Schrift, die ich ernst nehmen will. Und natürlich ist mir klar, dass das komplexe, schwierige Fragen aufwirft. Wir spielen ja hier keine theologischen Spielchen. Hier geht es um unser Leben und um unsere Existenz. Und auf die Frage, warum Gott diesen oder jenen Schmerz in meinem und in deinem Leben will und zulässt, darauf gibt es keine Antworten und da bleibt sehr, sehr viel im Dunkeln. Aber was Gottes Wort sehr deutlich macht, ist, Gott ist nicht der Urheber von Sünde, Leid und Schmerz, aber, und das ist ein ganz wichtiges Aber, Gott ist nicht der Urheber von Sünde, Leid und Schmerz, aber er leitet und lenkt deine und meine schmerzvollen Situationen nach seinem guten, allumfassenden Plan. Der souveräne Wille Gottes regiert auch in unseren Schmerzen. Und das ist eine unfassbar wichtige und vor allem eine gute Nachricht. Das ist ein Evangelium. Gott regiert in deinem Schmerz. Warum ist das eine gute Nachricht? Weil es bedeutet, dass die Not unseres Lebens in letzter Instanz nicht gesteuert wird von ominösen Zufällen, von einer schicksalshaften Kraft, von bösen Menschen, die uns Böses antun oder gar vom Teufel als Gegenspieler Gottes, sondern die Not unseres Lebens wird in letzter Instanz gesteuert von unserem gütigen, barmherzigen Vater im Himmel. Seht ihr, im Psalm 119, Vers 45 heißt es, du hast auch dann in Treue an mir gehandelt, als du Leid über mich brachtest. Und die Frage lautet, ist das wahr? Ist das wahr? Und zwar nicht theoretisch wahr, weil wir ja an die Bibel als Gottes Wort glauben, sondern existenziell wahr. Viele von euch haben unsere persönlichen Schmerzenssituationen der letzten Monate mitbekommen. Durch die schwere Krebsdiagnose meiner Frau. Und deswegen muss ich es an der Stelle persönlich sagen. Ist das wahr? Versteht ihr, ist das wahr, am Abend vor der großen Krebs-OP, wenn ich in unserem Wohnzimmer auf dem Sofa sitze und mir die Frage stellen muss, kann es sein, dass ich meine Kinder in ein paar Monaten alleine erziehe? Kann ich dieses Psalmwort beten und bekennen? Das ist die Frage. kann ich dann sagen, du hast in Treue und Güte an mir gehandelt, nicht allgemein im Leid, sondern als du dieses Leid in das Leben meiner Familie gebracht hast. Und ich möchte euch einfach auffordern, dass wir neu lernen, zitternd und zagend, aber mit aller Kraft und Überzeugung und in der Gnade Gottes, dass wir unserem Vater im Himmel vertrauen, seiner Güte und seiner Treue. Denn ihr Lieben, was im Licht wahr ist, ist nach zwingender Logik auch in der Dunkelheit wahr. Und daran müssen wir festhalten und daran dürfen wir festhalten. Und einer, der das existenziell in ganzer Tiefe verstanden hat und formuliert hat, ist Paul Gerhardt, der Liederdichter aus dem 17. Jahrhundert, viele von euch kennen. Sein berühmtes Lied, Befiehl du deine Wege, dort dichtet er wie folgt, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht, lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht, bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles, 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 alles wohl. Im Schmerz sitzt Gott im Regiment, das heißt, er regiert, er führt alles nach Plan, nach seinem Plan und er ist darin treu und gütig. Und Lieben, das ist die Antwort des christlichen Glaubens auf die Realität des Schmerzes. Der Trost in unserer schmerzhaften Ohnmacht ist Gottes liebevolle Allmacht. Der Trost in unserer schmerzhaften Ohnmacht ist Gottes liebevolle Allmacht. Und das führt uns zweitens zur Hoffnung im Schmerz. Wenn man den ersten Petrusbrief am Stück liest, und ich mache euch sehr viel Mut, das mehrmals in den nächsten Wochen und Monaten zu tun, während wir durch diesen Brief hier in der Gemeinde gehen. Wenn man den ersten Petrusbrief am Stück liest, dann springt einen förmlich an, was man vielleicht sonst gar nicht so massiv wahrnimmt, nämlich die Tatsache, dass die unzerstörbare zukünftige Herrlichkeit, die uns verheißen ist, in diesem kurzen Brief extrem stark dominiert. Die ist überall. Das heißt, offensichtlich war Petrus zutiefst überzeugt, dass diese Gemeinden, die Empfänger des ersten Petrusbriefes, gerade unter dem enormen Druck, unter dem sie standen, unter diesem enormen Gegenwind, den sie erfahren haben, diese Botschaft mehr brauchen als alles andere, dass sie diese Hoffnung nötig haben. Petrus war zutiefst überzeugt, dass Christen allgemein, auch wir, inmitten unserer ganz unterschiedlichen Schmerzen genau das brauchen. Und deshalb ermutigt er die damaligen Leser und uns immer und immer wieder in diesem Brief, durch diese eine Perspektive, durch unsere stabile, sichere, lebendige Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und er beginnt damit in unserem Brief, hier in unserem Text, hier in Kapitel 1, Versen 3 bis 5. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen, hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Und er wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Das ist unsere Hoffnung. Und jetzt müsste man eigentlich diesen Text etwas ausführlicher auslegen, aber ich habe ein anderes Anliegen heute Morgen. Ich will euch zeigen, dass es genau diese Perspektive ist, die diesen ganzen Brief durchzieht, sozusagen als Preview, als Vorgeschmack auf die Predigten, die noch kommen. Diese Perspektive der Hoffnung auf zukünftige Herrlichkeit ist so großzügig im ganzen Brief verteilt. Na, wie die leckeren Fruchtstücke in einem teuren Joghurt. Ja, die schmecken gut und die sind hier überall. Zum Beispiel in 1. Petrus 4, Vers 13. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wann? Wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Oder in Kapitel 5, Vers 6, der Gott aber, der euch durch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst. Dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ich habe den Eindruck, ihr Lieben, wir sind häufig sehr, sehr stark darauf fokussiert, den christlichen Glauben für das Hier und Jetzt plausibel zu machen. Damit uns ja niemand vorwerfen kann, wir würden billig auf das Jenseits vertrösten. Dieses Mindset haben wir uns als Christen zu eigen gemacht und reden immer weniger über die zukünftige Herrlichkeit, die den Kern unserer Hoffnung ausmacht. Aber versteht ihr, spätestens im Angesicht von existenziellen Schmerzen können wir nur mit Alltagsrelevanz nicht mehr überleben. Wenn es wirklich ans Eingemachte geht, dann helfen uns keine biblisch untermalten Lifehacks mehr. Dann brauchen wir Wahrheit, dann brauchen wir Hoffnung. Einige der vorhin genannten Schmerzen lassen sich nicht einfach mit ein paar gut gemeinten biblischen Ratschlägen therapieren. Es gibt Nöte in unserem Leben, die gehen nicht weg. Egal wie fromm wir sind, sie gehen nicht weg nach Gottes Plan. Und Petrus ist offensichtlich der Meinung, je dünner die Luft wird, je stärker der Gegenwind, je entmutigender unsere persönlichen Schmerzen und Nöte, desto mehr müssen wir darüber nachdenken und nachsinnen, dass wir eine Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit haben. Desto relevanter ist diese lebendige Hoffnung, dass diese Welt eben nicht unser letztes Zuhause ist. Ich habe vor einiger Zeit von Peter Randolph gelesen, der Mitte des 19. Jahrhunderts ein afroamerikanischer Sklave war, der später Prediger wurde. Und er hat eine Autobiografie geschrieben, die heißt From Slave Cabin to Pulpit, also aus der Sklavenhütte auf die Kanzel. Und darin beschreibt er, welche Bedeutung die geheimen Untergrundgottesdienste für die Sklaven damals in ihren ganz speziellen Schmerzen und Bedrängnissen hatten. Und er schreibt dann, dass die Sklaven sich zum bestimmten Zeitpunkt von den Plantagen schlichen und sich an bestimmten Orten dann im Untergrund getroffen haben, um Gottesdienst zu feiern. Und dann kamen sie dort an und erstmal haben sie sich gegenseitig gefragt, wie die Woche so war. Und dann gab es eine Predigt, ein Gebet und Gesang. Und dann schreibt er dieser Gesang und die Predigt, das ging, until all feel generally quite happy. Also bis alle irgendwie wieder halbwegs happy und glücklich und fröhlich waren. Und Randolph sagt, durch diese gemeinsamen Erfahrungen schienen die Leiden der vergangenen Woche irgendwie ein Stück in den Hintergrund zu rücken. Und dann sagt er, zum Abschluss der Versammlung sangen sie noch ein Lied, das sie an die Freuden des Himmels erinnerte. Das war ihr Schlusslied. Die Erinnerung an die Freuden des Himmels, die auf sie warteten. Und dann haben sie gemeinsam ausgerufen, Thank God, I shall not live here always. Danke, Herr, dass ich nicht für immer hier leben werde. Thank God, I shall not live here always. Seht ihr, dass wir durch solch eine Hoffnung besser mit Schmerzen umgehen können, beweist natürlich noch nicht die Existenz Gottes. Beweist auch nicht, dass der christliche Glaube wahr ist oder dass es sowas wie eine Ewigkeit gibt. Das wäre ein durchaus berechtigter Einwand. Aber wenn du heute Morgen hier bist und dem christlichen Glauben noch etwas skeptisch gegenüberstehst, ist es nicht spannend? Ist es nicht spannend und bedenkenswert, dass ein nicht-christlicher Philosoph wie Byung-Chul Han deutlich macht, unsere Gesellschaft ist in einem problematischen Zustand, weil ihr genau das fehlt, was der christliche Glaube im Kern anzubieten hat. Nämlich eine große Geschichte, die Hoffnung gibt. Han sagt, wir sind zu einer schmerzvermeidenden Palliativgesellschaft geworden, weil wir an nichts mehr glauben, was uns, Zitat, angesichts des Schmerzes Halt und Orientierung geben würde. Das ist ein großes Problem unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft hat keine Sicht mehr, die über das Hier und Jetzt hinausgeht und deswegen können wir mit Schmerzen nicht mehr umgehen. Wir müssen sie verdrängen oder um jeden Preis dämpfen. Unsere Kultur erwartet alles von dieser Welt. Und deshalb muss jede Form des Schmerzes per Definition sinnlos sein. Und hier klingt Petrus ganz anders. Und das sehen wir drittens unter der Überschrift der Zweck des Schmerzes. Petrus betont, dass nach Gottes Plan unsere schmerzhaften Erfahrungen einen guten Zweck erfüllen. Sie führen zu etwas Gutem und das hilft uns, Schmerzen richtig einzuordnen. Vers 7. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Mit anderen Worten, das Feuer des Schmerzes kann, das ist zumindest Gottes Anliegen, in unserem Leben die Funktion eines Schmelzofens übernehmen. Und wenn ich das richtig verstehe, dann hat ein Schmelzofen zwei Aufgaben, die miteinander zusammenhängen. Nämlich reinigen und prüfen. Der Schmelzofen reinigt das goldene Edelmetall, in dem Verunreinigungen verbrannt bzw. dann auch abgeschöpft werden. Und dabei wird gleichzeitig das echte Gold geprüft, kommt entsprechend zum Vorschein und wird sogar noch wertvoller. Und seht ihr, genau das hat unser Glaube nötig. Reinigung und Prüfung. Unser Glaube ist verunreinigt, weil wir den falschen, vergänglichen Dingen vertrauen, weil wir selbstbezogen, selbstgerecht, neidisch, stolz, gebetsmüde, lieblos, unbarmherzig und so weiter leben. Schmutz ist in unserem Leben vermischt mit dem Gold des Glaubens. Und das Feuer des Schmelzofens entlarvt das und geht dagegen an. Das Feuer des Schmelzofens entlarvt das und geht dagegen an. Und außerdem prüft das Feuer des Schmerzes unser Glaubensbekenntnis. Ich habe das vorhin schon angedeutet. Wir formulieren so schön im Heidelberger Katechismus, den Manu Hede vor 2 Wochen schon genannt hat. Was ist unser einziger Trost im Leben und im Sterben? Was ist unser Sinn, unser Halt, unsere Hoffnung im Leben und im Sterben? Und dann wird die Antwort gegeben, dass wir nicht uns selbst gehören, sondern unserem Herrn. Aber wer sagt mir, dass das nicht ein Lippenbekenntnis ist? Wenn Gott nicht durch das Feuer des Schmerzes mich genau damit konfrontiert und prüft und sagt, Philipp, glaubst du es auch jetzt? Am Abend der Krebs-OP. Mein einziger Trost im Leben und im Sterben. Dass meine Familie nicht, dass wir nicht uns gehören, sondern unserem Herrn. Das ist die Frage. Wie können wir wissen, dass das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, ohne dass Gott unseren Glauben veredelt hat im Feuer des Schmelzofens, ohne dass wir uns im Schmerz ganz und gar abhängig gemacht haben von ihm, seinem Plan und seiner väterlichen Güte? Paulus jetzt veranschaulicht diese Dynamik im 2. Korintherbrief. Kapitel 1, Vers 8 und 9. Ihr müsst nämlich wissen, schreibt Paulus, dass das, was wir durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Kolossale Schmerzen. Und dann sagt er, aber das alles geschah, dass, man könnte auch sagen, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Also Gott lässt seine Diener ein fast überwältigendes Gefühl der menschlichen Verlassenheit spüren. Das Feuer des Schmerzes aus 1. Petrus 1. Nicht, weil er Paulus nicht liebt, nicht, weil er uns nicht liebt oder weil er will, dass wir an den Schwierigkeiten zerbrechen, sondern weil unser Glaube Gold ist und deshalb es wert ist, geläutert zu werden. Dein Glaube ist Gott so wertvoll, dass es Gott wert ist, ihn zu läutern. Und seht ihr, Gottes großes Ziel ist es, dass wir charakterlich Jesus ähnlicher werden. Und genau dazu brauchen wir einen Glauben, der in Leid und Schmerzen veredelt wurde. Warum das so ist? Weil Jesus selbst gelitten und Schmerzen erduldet hat. Und daraus folgt logischerweise, dass für jeden, der diesem Jesus ähnlicher werden will, diese Schmerzen auch Teil der Nachfolge sind. Über Jesus lesen wir im Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 2, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel und an Gottes rechter Seite. Jesus war bereit, das Kreuz standhaft zu ertragen. Jesus war bereit, große Anfechtungen zu erdulden. Jesus war bereit, extremsten Gegenwind über sich ergehen zu lassen, um der vor ihm liegenden Freude willen. Das sind wir. Um unseretwillen. Wir sind die Freude, die auf ihn gewartet hat. Alles andere hatte er schon beim Vater im Himmel. Die Freude, die gefehlt hat, sind wir. Und um dieser Freude willen war er bereit, all diese Schmerzen auszuhalten. Und hier ist der Punkt: Du kannst aushalten in Schmerzen, weil Jesus für dich ausgehalten hat. Und das Ziel dabei ist, dass du durch diese Schwierigkeiten und Anfechtungen hindurch immer mehr wirst wie er. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Das war der Weg bei Jesus. Und wenn wir ihm folgen, gehen wir notwendigerweise denselben Weg. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Das gehört zu unserer DNA als Jesus-Nachfolger. Und das heißt, wenn du das Ziel hast, ich sage es jetzt ganz persönlich dir, wenn du das Ziel hast, Jesus ähnlicher zu werden, dann kannst du, wie Petrus das sagt, tatsächlich inmitten von Schmerzen und Prüfungen Freude empfinden, weil du weißt, ich komme meinem Ziel näher. Ich komme meinem Ziel näher. Als Jesus-Nachfolger müssen und sollten wir nicht einfach unsere Palliativgesellschaft spiegeln. Und es geht uns nicht leicht von den Lippen. Ich will nicht missverstanden werden im Sinne eines Triumphalismus, dass wir Schmerzen einfach immer so wegpacken oder irgendwie fromm weglächeln. Das ist gerade das, was ich nicht sagen will und was Petrus nicht sagen will. Aber für uns ist Schmerz nie sinnlos, weil der gekreuzigte und auferstandene Jesus jedem Schmerz Sinn verleiht. Und deshalb sind wir in der Lage, manchmal zitternd und zagend und hoffentlich auch ehrlich klagend und weinend, aber auch ausgestattet mit einer übernatürlichen Freude, an der Hand unseres Herrn Jesus unseren Weg zu gehen. Und wir gehen diesen Weg getragen von Gottes Zusagen. Und die klingen in den Worten eines alten Liedes, das mir in den vergangenen Monaten sehr, sehr kostbar geworden ist, so: Was Gott tut, das ist wohlgetan. Es bleibt gerecht sein Wille. Wie er fängt meine Sachen an, will ich ihm halten stille. Er ist mein Gott, der in der Not mich wohl weiß zu erhalten. Drum lasse ich ihn nur walten. Was Gott tut, das ist wohlgetan, dabei will ich verbleiben. Es mag mich auf die raue Bahn Not, Tod und Elend treiben. So wird Gott mich ganz väterlich in seinen Armen halten. Drum lasse ich ihn nur walten. Amen. Amen.